Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 45, Dr. Michaela Heinke, CEO Adler Kliniken in Beijing. Michaela absolvierte die weltweit anerkannte medizinische Fakultät Leipzig in Deutschland und sammelt seitdem mehr als 30 Jahre Berufserfahrung. Sie ist medizinischer Doktor in Allgemeinmedizin, Innere Medizin und Psychotherapie. Hat viele Jahre in Krankenhäusern in China und Deutschland gearbeitet und 2010 die Adler Kliniken in Beijing gegründet. Sie hat die medizinische Betreuung vor Ort in China für die deutsche Automobilindustrie mitgestaltet. Sie ist CEO und Inhaberin von zwei medizinischen Beratungszentren in Deutschland. Ihr Traum ist es, deutsche medizinische Versorgungsstandards nach China zu bringen, und mit Adler Kliniken ist diese Mission Wirklichkeit geworden. Hallo Michaela, schön, dass wir hier wieder uns treffen.
Hallo.
Danke, dass du als Doktor und Unternehmer Zeit für mich nimmst. Ist bestimmt stressig. Hast du schon Feierabend?
Ja, ich habe schon Feierabend. Aber es ist auch schön, über solche Dinge zu sprechen. Warum soll man sich nicht Zeit dafür nehmen?
Wie ist dein Corona-Jahr? Wie viel Zeit oder wie viele Mal bist du zwischen Deutschland und China gereist?
Also seit Corona nur zweimal, jedes Mal mit Quarantäne. Und das eine Mal letztes Jahr im Oktober und das zweite Mal jetzt im Mai.
Kannte uns aus einem Event, glaube ich, in 2013. Aber damals habe ich dich nicht gefragt, warum und wann du überhaupt nach China gekommen bist. Wie kommt das?
Ich bin eigentlich als mitreisende Ehefrau nach Peking gekommen. Mein Mann wurde von der EKD in Hannover als Pfarrer entsandt, um seinen Dienst in der deutschen evangelischen Gemeinde in Peking anzutreten.
Das EKD Gebäude in Hannover ist in Herrenhausen, wenn ich mich nicht täusche. Das ist fast bei mir um die Ecke.
Ja, ja.
Das ist ja wirklich ein Zufall. Das heißt, du bist mitgekommen. Seid ihr irgendwie vorbereitet? Und welche Erwartungen habt ihr damals von China?
Ich muss sagen, es ging alles relativ schnell. Von der Bestätigung, dass mein Mann diese Arbeit machen kann und wir nach China gehen können, bis wir dann in China waren, waren es vielleicht 4 oder 5 Monate. In der Zeit musste ich natürlich meine Praxis in Deutschland abwickeln, die Kinder vorbereiten. Wir mussten Chinesisch lernen, den Umzug vorbereiten. Und wir hatten auch einen sogenannten Ausreisekurs, damals in Hamburg, der allerdings nur eine Woche ging. Und wie ich später für mich selbst festgestellt habe, war die Frau, die den Kurs geleitet hat, bestimmt nie in China gewesen. Denn ich habe da nicht das Richtige gelernt.
Okay, das ist ja nicht angenehm gewesen, wahrscheinlich bestimmt für dich. Du hast ja gerade gesagt, Praxis in Deutschland. Das heißt, du warst schon früher als in China schon Unternehmerin gewesen.
Ja, ich hatte eine eigene Arztpraxis, die war auch relativ groß. Und ich war auch als Notärztin tätig. Und das alles musste ja abgewickelt werden, bevor ich weggehe. Denn ich hatte vor, in China nicht zu arbeiten, beziehungsweise es wurde mir auch gar nicht erlaubt, da mein Mann ja an der Botschaft technisches Personal war, sollte ich auch gar nicht arbeiten. Das war eigentlich die Perspektive. Und ich habe dann versucht, mich wirklich auch für die Gemeinde einzubringen mit allen möglichen Dingen, Kindergottesdienst und so weiter, und mich um meine Kinder zu kümmern, die Anpassung auf Chinesisch zu lernen. Ich war dann auch in einer Klinik für chinesische Medizin, also TCM, habe dann da auch angefangen, Akupunkturkurse zu machen, um mich weiterzubilden. Ich dachte, ich brauche nicht arbeiten, dann werde ich mich weiterbilden. So.
Muss ich sagen, das ist natürlich auch echt ein hoher Preis. Ne? Du warst Unternehmerin, bestimmt auch erfolgreich, und dann musst du alles abwickeln, alles aufgeben, quasi nach China, alle Zelte brechen, sagt man ja, nach China kommen. Und habt ihr da in China in der ersten Zeit bestimmt vieles erlebt. Was war für dich so die ersten krassesten Erlebnisse?
Das krasseste Erlebnis war, nachdem ich ja nun wirklich in Deutschland auch eine etablierte Unternehmerin war, dass ich meine Kreditkarte nicht bedienen konnte. Der Geldautomat stellte mir eine Frage in Englisch und in Chinesisch, die es in Deutschland nicht gibt. Ich bin praktisch, jedes Mal habe ich versucht, das Geld mit der Karte abzuheben und jedes Mal kam diese Frage und jedes Mal wusste ich nicht, was ich machen sollte und dann kam die Karte wieder raus. Dann hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt nicht mal in der Lage, mein eigenes Geld abzuholen vom Geldautomaten.
Nach 20 Jahren China-Erfahrung hast du jetzt nun mal herausgefunden, welche Frage ist das oder
Ja,
war?
es ist am chinesischen Geldautomat wird die Frage gestellt, ob das Geld von einem Sparkonto oder vom Kreditkartenkonto abgehoben werden soll.
Ah
Beide
ja.
Möglichkeiten gibt es und die gibt es in Deutschland nicht. Wenn du die Karte reinsteckst, möchtest du Kreditkarte abheben.
Ja, klar,
Das ist dann
klar.
selbstverständlich, aber da plötzlich kam die Frage, welches Konto möchtest du benutzen? Möchtest du dein Guthabenkonto benutzen oder möchtest du, bei manchen kam noch die Frage, möchtest du etwas einzahlen? Möchtest du
Ja.
Guthabenkonto benutzen oder möchtest du ein Kreditkonto benutzen? Und
Ja, klar.
das gibt es in Europa nicht, soweit ich weiß, also zumindest kannte ich es nicht.
Ja,
Und dann
verstehe.
ging ich nach Hause, mein Mann war in der Schule und in der Botschaft unterwegs und ich konnte kein Geld abheben und habe ihm gesagt, ich kann kein Geld abheben. Du musst mir helfen.
Richtig frustriert, oder?
Ja, ja,
Ja.
ja.
Also, das habe ich auch häufig mal gehört, dass Leute in der ersten Zeit frustriert war, weil vieles doch nicht selber machen konnte, nur mit Übersetzer und so weiter und so fort.
Richtig, genau.
Und später höre ich aber auch, dass man auch froh ist, dass zugegeben, dass viele gesagt haben, China hat mich auch in vieler Hinsicht auch weiterentwickelt. Gibt es so ein oder anderer Punkt, wo du auch gesagt hast, ja, es könnte sein, dass es an China liegt oder an meiner Erfahrung in China liegt, dass ich mich da weiterentwickelt bin?
Also 100%. Also der Horizont erweitert sich ja wirklich extrem. Ich würde sagen, ich meine, ich bin jetzt 60 Jahre alt und natürlich entwickelt man sich sowieso im Laufe seines Lebens weiter. Aber ich
Das sieht
denke,
man
wenn ich
natürlich gar nicht, dass du 60 bist.
ja, weil hört man vielleicht nicht an der Stimme, ne? Aber
Bestimmt nicht.
ich denke, wenn ich in Deutschland geblieben wäre und hätte die chinesische Sprache und Kultur und die chinesischen Menschen nicht kennengelernt, dann hätte ich ein paar entscheidende Dinge nicht gelernt. Und ich glaube, an erster Stelle steht für mich die Sache, dass ich heute, wenn ein Konflikt entsteht, suche ich zuerst das Missverständnis. Ich denke dann, also in über 90% habe ich festgestellt, sind das Missverständnisse, die zu dem Konflikt führen. Und dann suche ich zuerst das Missverständnis. Und wenn ich es finde, dann sage ich, ach, das habe ich anders verstanden. Wahrscheinlich habe ich mich falsch ausgedrückt und versuche das zu klären. Und das hätte ich vielleicht in Deutschland in dieser Form nicht gelernt. Aber es ist auch sehr leicht in China, muss ich sagen. Also ich kenne ja selbst nur Mainland China. Ich weiß nicht, ob es da noch Unterschiede gibt nach Hongkong oder woanders hin, von der Mentalität her. Aber in Mainland China ist es so, dass die Chinesen tatsächlich bereit sind, auch ganz schnell zu sagen, ja, stimmt, das war ein Missverständnis. Ach, dann machen wir das doch anders. Also man besteht nicht auf dem Konflikt, sondern man ist auch bereit, dann zu sagen, ja, stimmt, das war ein Missverständnis. Ach, das hast du falsch verstanden. Dann wird gelächelt, alle lächeln sich an und sagen, Dubuti, Buchaite,
Ja.
Migwenchi, ja, und dann wird es so gemacht. Also ich glaube, das hätte ich in Deutschland nicht gelernt. Denn das wird so nicht, so in dieser Art, glaube ich, nicht gemacht in unserer Kultur.
Ich habe selber auch ein bisschen beobachtet, hatte auch theoretische Wissen dazu nochmal gelesen, dass man sagt, in der kulturellen Umgebung in China, dass man deutlich besser oder aufmerksamer zuhört. Und in vieler westlichen Kultur hört man nicht so aufmerksam zu, was der andere so sagt. Vielleicht kann auch darin liegen, dass man da offener sind zu dem, was du vorhin beschrieben hast.
Ich muss jetzt mal sagen, wenn wir über diese Dinge sprechen, als ich angekommen bin in China, sagte mir eine Frau, die hier damals schon 20 Jahre lebte, so lange wie ich jetzt hier bin, Wer ganz kurz in China ist, der schreibt ein Buch. Und wer ein bisschen länger in China ist, der schreibt oder der hält eine Vorlesung oder einen Vortrag. Und wer noch länger in China ist, der schreibt einen Artikel. Aber wer ganz lange in China ist, der macht sowas alles gar nicht mehr. Und das fiel mir jetzt gerade ein, als wir darüber reden. Das hängt damit zusammen, es ist sehr schwer, allgemeingültige Aussagen über die chinesische Kultur, China selbst, das Land, die Landschaft, alles Mögliche, das Klima selbst zu treffen. Weil China wirklich ein Kontinent für sich selbst. Es ist nicht nur ein Land. Es ist tatsächlich von Norden nach Süden alle Klimazonen und es gibt auch so viele verschiedene Völker, die sich da integriert haben, sodass es ganz schwer ist zu sagen, was ist allgemeingültig in China richtig. Irgendwas sage ich in China, ist es im Norden ist das gerade richtig, und im selben Moment ist es schon im Süden wieder entgegengesetzt falsch. Das macht es ein bisschen schwer, über China zu reden, wenn man lange da ist.
Ja,
Aber ich
das ist
denke,
richtig.
es geht ja darum, dass wir uns da einfach unterhalten und du sammelst ja auch verschiedene Blickpunkte von verschiedenen Menschen. Ich persönlich muss sagen, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich sehr aufmerksam betrachtet worden bin. Also man hat offen und aufmerksam mich schon beobachtet. Jetzt könnte jemand anderes kommen und sagen, ja, Kontrolle und Kamera und alles kontrolliert, wahrscheinlich auch, ja. Aber man kann es ja auch positiv sehen.
Ja,
Also
richtig.
ich habe schon oft gehört, auch von Deutschen, die mit kleinen Kindern hergekommen sind, meine Kinder waren damit auch klein, meine Tochter war 4, dass sie sich also sehr sicher fühlen oder gefühlt haben, weil eben so viel beobachtet wurde. In Deutschland wird das oft in der Presse wirklich ins Gegenteil verkehrt und dann ins Extrem übertrieben. Natürlich war das Haus, in dem wir jetzt gewohnt haben, fast 20 Jahre, wirklich bewacht. Aber wie viel Bewachung davon Kontrolle ist oder wie viel davon auch Sicherheit, das kann ich nicht sagen. Nur vom Gefühl her muss ich sagen, ich wurde nicht mit Kontrolle belästigt. Es hat mich nie an einen Punkt gebracht, wo ich nicht weiter wollte oder wo ich Angst davor hatte. Also mir ist es nicht so gegangen. Für meine Kinder kann ich nicht sprechen. Fiel mir jetzt gerade so ein, ja.
Sprichst mir quasi aus der Seele, ne? Also es ist auch meine Mission, warum ich mit unterschiedlichen China-Experten reden und ihre Meinung sprechen lassen, ist, dass ich so, ich glaube, meine Kunden oder auch alle, die sich interessieren für China, haben viel mehr verdient, als nur von einer Person über China zu sprechen, zu hören. Und deswegen möchte ich quasi auch diese Bühne aufbauen, dass andere auch über China sprechen können, die
Ja.
so wie du 20 Jahre oder länger in China Erfahrung gehabt haben. Das ist auch meine Intention. Wir wollen heute über deine berufliche Erfahrung nochmal sprechen. Du hast sicherlich in 20 Jahren China auch vieles erlebt, privates vieles erlebt, aber heute wollen wir über deine berufliche Erfahrung sprechen. Irgendwann hast du dich doch nochmal entschieden, dein Unternehmertum nochmal unter Beweis zu stellen, nochmal zu gründen. Was war deine Hauptmotivation damals, 2010, die Adler Kliniken zu gründen?
Ich weiß gar nicht, ob es auch in einem anderen Land pa passiert wäre oder nur in China. Ich war viele Jahre ja auch eine leitende Ärztin und habe meinem Chef immer den Rücken gestärkt und sozusagen in Position 2 gearbeitet im Ranking, sage ich jetzt mal. Ich habe es auch gerne gemacht, habe mich immer gut verstanden mit meinen Chefs. Aber mich hat die Abhängigkeit von bestimmten Faktoren wie zum Beispiel ökonomische Abhängigkeit. Ich musste halt fragen, können wir ein neues EKG-Gerät kaufen? Dann wurde im Vorstand entschieden, nein, das können wir nicht kaufen. Dann habe ich gesagt, okay, ich möchte aber dieses alte Gerät nicht mehr benutzen. Es ist nicht gut geeicht, ist fehlerhaft, das ist nicht die Qualität, die ich gerne möchte für meine Patienten. Vielleicht kaufe ich das Gerät in Deutschland, ich bringe es mit und lasse es mir von der Klinik dann erstatten. Nein, das geht auch nicht. Die Klinik entscheidet darüber, welche Geräte benutzt werden. So, also solche Faktoren zum Beispiel. Oder es ging damals mal um eine Impfung, um Tollwutimpfung für eine Familie mit 3 Kindern. Also 5 Personen werden geimpft. Die Impfung muss dreimal wiederholt werden. Das heißt, wir reden über. So gibt es eigentlich nur eine Beratung durch den Arzt. Den Rest macht dann die Krankenschwester. Ja? Und da war es dann so, dass ich von dem Vorstand in der Klinik daran wurde, für alle 5 Personen dreimal dieselbe Beratung abzurechnen, damit das sozusagen, weil das so die Regel ist.
Ja. Okay, ja.
Und das hat mich dann zunehmend gestört, dass ich das Qualitäts-, das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht selbst mitbestimmen konnte. Und sozusagen meine Qualitätsstandards auch nicht einbringen konnte. Ich konnte zwar helfen, etwas aufzubauen, aber wenn ich dann Kritik geübt habe oder etwas gefordert habe, war ich nicht, ich sag jetzt mal, nicht mächtig genug.
Ja? Heißt es, dass du aus der Selbstverwirklichung als Motivation das Unternehmen gegründet hast, um deine Gestaltungsmöglichkeit selber zu schaffen? Oder,
genau.
Kann man,
genau.
Ja, oh, super.
Ich denke, dass ich an einem Punkt war, wo ich gewusst habe, dass meine Leistung gut genug ist. Und dass ich ein ausreichendes Level erreicht habe, um mir ein Urteil erlauben zu können. Und die Bedingungen, die Vorlagen haben mir nicht erlaubt, Einfluss zu nehmen. Also weder Einkauf von neuen Geräten, innovative Techniken benutzen, neue Kooperationspartner, alles das, wo ich eine Chance gesehen hätte, für den Patienten eine Entwicklung in Gang zu setzen, ihm das Leben leichter zu machen, wurde sozusagen durch die Regeln des Unternehmens, das schon bestanden hat, beschränkt.
Ja.
Und ich glaube, das war der Punkt. Ich habe damals gesagt, ich habe zu meinem Mann damals gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich bin jetzt 50, ich möchte es auch nicht später versuchen. Ich glaube, dann ist es zu spät.
Ja.
Und wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich es nicht geschafft, dann habe ich halt versagt vielleicht. Aber ich versuche das, denn ich würde mich ärgern, wenn ich es nicht versuche. Ich würde mich ärgern. Ich hatte auch gute Ideen. Es ging dabei auch um Telemedizin, heute redet ja jeder davon.
Ja.
Aber damals gab es das noch nicht, dass ich am Telefon wirklich nach standardisierten Fragen, so wie das jetzt vielleicht auch bei Interviews ist, merke ich gerade, den Patienten befragt habe am Telefon, ganz standardisiert und herausgearbeitet habe, was für Symptome es sind. Und da lange gesprochen habe, bevor ich überhaupt hingegangen bin oder hingefahren bin zum Patienten, sodass ich mir schon ein Bild machen konnte. Und auch schon viel schneller entscheiden konnte, ob er vielleicht doch ins nächstgelegene Krankenhaus schon mal geht, um sich einen Bluttest zu machen, damit wir dann weiterreden, wenn das Ergebnis da ist. Ja, solche Dinge. Das gab es damals noch nicht. Ich habe das damals schon gemacht, weil ich in verschiedenen Städten gleichzeitig gearbeitet habe. In Shenyang für BMW und in Peking für VW und in Fuzhou für Daimler. Das heißt, ich hatte überall dort Patienten. Und musste die auch betreuen. Und so hat sich das schon entwickelt, dass ich auch vieles online oder telefonisch oder per E-Mail gemacht habe, zu einer Zeit, wo es noch gar nicht gab. Ne?
Cool, also ich finde es total gut, weil du bist quasi die erste Ärztin, die ich jetzt interviewe, auch gleichzeitig Unternehmerin, also nicht nur den Beruf, sondern auch als Unternehmer in dieser Industrie oder in dieser Branche tätig. Und wenn ich das so ein bisschen zusammenfassen kann, du hast aus der also Selbstverwirklichung dein Unternehmen gegründet und dann hast du auch nochmal gesagt, deine Innovation in den Telemedizinbereich hat dir weitergeholfen. Kann man das so noch ein bisschen beschreiben, wie damals quasi, wenn man das so sagen darf, Arzt ist ja ein anderer Beruf als jeder andere gewerbliche Beruf, aber letztendlich gibt es ja auch einen Markt und du bist neu in den Markt reingekommen. Wie, kannst du damals so ein bisschen die Marktsituation beschreiben?
Also es war eigentlich so, dass in China es üblich war, das hat sich schon ganz sehr verändert, dass jeder Mensch, der sich krank fühlte, ins Krankenhaus geht. Und zieht sich eine Nummer und dann wartet er oder bezahlt er etwas, entweder ein Blutbild oder ein Röntgenbild oder einen Arzt. Und dann stellt er sich an. Das heißt, es gab zu dem Zeitpunkt sowas, wie wir das in Deutschland gemacht haben, dass ein Arzt erstmal sich überlegt, welche Diagnose könnte das sein und welche Fachrichtung muss jetzt aktiv werden. Das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und das dann telefonisch zu machen oder auch den Patienten anzuregen, zum Beispiel zu sagen, gehen Sie doch mal jetzt, in Ihrer Straße gibt es doch ein Krankenhaus. Sie könnten doch jetzt hingehen und sich ein Blutbild machen und dann rufen Sie mich an und sagen, was ausgekommen ist. Das waren die ersten Schritte, sage ich mal, auf dem Gebiet. Ja. Und dieses Erlebnis mit dem EKG in der Klinik, die das nicht bezahlen wollten, führte dazu, dass ich dann recherchiert habe und festgestellt habe, gerade in China wurde in Deutschland entwickelt, aber in Amerika verkauft, aber in China produziert, ein EKG-Gerät verkauft, das nur so groß war wie heute ein iPhone. Und dass man zwischen beide Handflächen spannen konnte und da hat sich sozusagen ein EKG abgebildet. Es war ein ganz innovatives Gerät.
Cool.
Und das habe ich dann gekauft für meine Hosentasche sozusagen und bin nach Deutschland geflogen. Und im Flieger ist ein Patient zusammengebrochen und ich habe mit diesem EKG dann das EKG geschrieben. Und dann kam der Pilot und sagte, was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Dann durfte ich Business Class weiterfliegen, ja. Das sind so die kleinen Ergebnisse. Das hat mich schon fasziniert. Und das hat aufgrund dieser Profilierung, dass da ja auch eine Nische entstanden war, in die ich gesprungen bin. Also die Deutschen, die weit verteilt in China sind, die auch einen Gesprächspartner, einen Arzt, vielleicht einen Hausarzt brauchen, die aber schwer zu erreichen sind, weil sie so weit auseinander sind. Das war ja auch oder ist ja auch eine Nische, in die ich da gesprungen bin, denn ich kann ja kein Krankenhaus bauen oder sowas alles. Ich bin ja nur eine einzelne Person. Ne? Aber das war schon sehr interessant. Und die Innovation geht natürlich genau auf dem Gebiet weiter. Ich habe gerade heute mit einer Person gesprochen aus Chengdu. Und der wird morgen vorbeikommen und mir einen Ultraschall probt, das heißt, es ist dieser Schallkopf bringen, der an mein iPhone angeschlossen wird, mit dem ich dann Ultraschall machen kann. Also ja, cool. Man braucht keine Maschine mehr, die so groß ist wie ein Fernseher früher, sondern man hat nur noch einen kleinen Stift in der Hand. Und damit macht man in Zukunft Ultraschall.
Weil man ja sowieso einen Bildschirm in der Hand in der
Hosentasche Weil man sowieso hat, einen Bildschirm in der Hand hat, genau, einen leistungsfähigen Bildschirm, eine große Grafikkarte drin und viel Datenspeicher. Und dann braucht man nur noch sozusagen das Ultraschallaufnahmegerät, vielleicht so groß wie eine halbe Zigarettenschachtel.
Ich glaube, viele Interessierten jetzt suchen sich schon das Bild im Internet und wollen dann bestellen, wenn man das hört.
Ich schaue mal morgen, was er mir da bringt. Aber das finde ich schon toll, dass es das alles gibt. Wir müssen uns versuchen, alle innovativ nach vorne zu bewegen.
Das ist schön, dass du das sagst. Wenn wir aber noch ein bisschen noch in deiner Gründungsphase bleiben können. Du als Unternehmerin in der ersten Phase, ist es ja rückblickend, ist als ob man da alles ganz normal geplant hätte. Aber ich denke mal, wenn man im Vorwärtsgang ist, dann weiß es ja nicht, was der nächste Schritt ist. Ist bestimmt sehr spannend. Und was war damals deine Hauptaufgabe oder deine Haupttätigkeit in den ersten ein, zwei Jahren?
Ich muss dazu sagen, ich hatte gar keine Ahnung, wie das geht. Ich musste mir tatsächlich...
Dafür hast du gut gemacht.
Ich habe immer gesagt, ich komme von der Doktorschule, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und ich habe natürlich mir eine Anwältin gesucht und ein guter Freund hat mir geholfen, die Gründung erstmal zu machen. Ich bin auch einmal fehlgelaufen. Ich habe erst ein Unternehmen in Singapur gegründet, das ich dann wieder verkauft habe, als ich gemerkt habe, das geht in China gar nicht so. Ja, und die Hauptsache war natürlich, ich habe wirklich viel Beratung gebraucht und habe mich ständig auch erkundigt, welche Regeln überhaupt in China dazu vorliegen. Und das ist natürlich so einfach, wenn man gar nicht lesen und schreiben kann. Ich kann zwar sehr gut Chinesisch sprechen, glaube ich, inzwischen, aber lesen und schreiben kann ich halt nicht. Das habe ich auch nie ausgleichen können, dass ich das nicht gelernt habe. Ich musste tatsächlich, war abhängig davon, dass chinesische Freunde oder Kollegen mir tatsächlich die Hand gereicht haben und gesagt, wenn du das brauchst, dann müssen wir mal da schauen. Es ist bis heute so. Ich hatte gestern eine Freundin zu Besuch und natürlich in China bestellt man ja alles online, ganz normal. Ja. Aber ich wollte etwas ganz Bestimmtes bestellen und sie ist Sinologin, sie kann lesen und schreiben. Und dann hat sie 10 Minuten lang für mich bei Taobao gesucht. Es ist ohne... Ich weiß nicht, ob andere das können, aber ich glaube, ohne eine Teamarbeit in irgendeiner Form kann man ein Unternehmen gar nicht machen. Denn wer ist so ein Allrounder, dass er sowohl sein eigenes Arbeitsfeld beherrscht, als auch die Ökonomie, als auch die rechtlichen Grundlagen, als auch die politischen Hintergründe? Das weiß man doch alles gar nicht. Ich denke, es ist eine Teamleistung, ein Unternehmen zu gründen.
In China ist es zu gründen, ist ein Teamleistung. Ich denke, in Deutschland auch, aber in China umso mehr, weil du gesagt hast, weil du nicht schreiben und lesen kannst in dem Land. Aber du hast ja gewisse Funktionen oder gewisse Tätigkeit ausgelagert an Freunde oder an Bekannte. Ja. Wenn du jetzt nochmal machen würdest, um effektiver oder vielleicht dieses Lesson, was du gemacht hast, auch nochmal zu bringen. Würdest du weiterhin so machen oder würdest du bestimmte Tätigkeit sagen, da source ich konsequent aus oder da stelle ich hier konsequent jemanden ein oder früher ich stelle jemanden ein, als ich jetzt früher gemacht hatte oder was hättest du vielleicht heute anders gemacht?
Also da habe ich eine ganz klare Antwort dazu. Ich hatte eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wo Adlerkliniken sein soll und wie ich sozusagen in dieser Praxis arbeite. Also bis dahin, dass ich mir vorgestellt habe, wie das Auto aussehen muss. Ich hatte damals zwei chinesische Ärzte, die mit mir befreundet sind, auch immer noch. Und die haben gesagt, sie würden gerne mit mir zusammen das machen. Sie bieten mir an, dass wir alle gemeinsam das machen. Aber sie wollten nicht in diesem Diplomatic-Compound bleiben und sie wollten auch nicht so eine große Praxis. Und bei der Frage mit dem Auto haben sie so mit den Schultern gezuckt und haben gesagt, naja, vielleicht später. Und ich hatte das Gefühl, dass ich wieder an so einem Punkt bin, wo mir die Gestaltungsmöglichkeiten aus der Hand genommen werden. Und habe das nicht gemacht. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe gesagt, nein, ich will es doch alleine machen.
Verstehe.
Nach Jahren muss ich sagen, alles, was die beiden gesagt haben, ist genauso gekommen. Es war viel günstiger, nicht da zu bleiben. Es war viel günstiger, es im chinesischen Bereich zu machen. Und das Auto, das ich damals fahren wollte, gefällt mir auch heute nicht mehr. Aber ich hatte das Vertrauen nicht. Ich hatte das Gefühl, wenn ich dem anderen Macht überlasse, vielleicht benutzt er sie auch, um alles selbst so zu machen, wie er es machen will. Ich glaube, an der Stelle würde ich heute anders handeln. Ich würde noch mit viel mehr Risiko und mit viel mehr Vertrauen reingehen als damals.
Das hast du wunderbar gesagt.
Das hat mich nur Zeit gekostet. Also ich hätte das Risiko viel größer gestalten können.
Verstehe. Wie war, ne? Also Risiko und auf anderer Seite Ergebnis, das geht immer Hand in Hand. Das ist die Wahrheit, die wir alle wissen, aber wenn man das so selber vor einer Entscheidung steht, ist nicht leicht, diese Entscheidung so zu treffen.
Ich denke, dass wir alle Angst haben, oder ich zumindest hatte Angst, wenn ich mich schon aus so einem System wie einem Kliniksystem herauslöse und alleine weitermache, dass man wieder unter andere Räder gerät. Also so vom Regen in die Traufe. Und die Situation ist neu. Du kennst die anderen nicht, mit denen du dann zu tun hast. Und du bist selber auch aus einer Struktur, die du gut kennst, herausgetreten und betrittst ein Zimmer, das ist wie ein dunkles Zimmer, wo du nicht weißt, wo die Fenster sind und wo der Lichtschalter ist. Dann stehst du erstmal da. Also ich glaube, dass ich schon ziemlich mutig war. Meine Tochter sagte mal zu mir, du bist die mutigste Frau, die ich kenne. Das fand ich ganz toll. Das hat mich sehr berührt an dem Tag, weil da ging es mir auch gerade gar nicht so gut. Aber ich denke mal, ich hätte noch mutiger sein können. Also wenn ich gefragt würde, was würdest du anders machen, wenn du nochmal anfängst, würde ich sagen, ich würde noch mehr draufhauen. Einfach noch mehr. Noch mehr einfach riskieren.
Ja, also nur mit halb angezogener Handbremse hast du jetzt schon ein Unternehmen aufgebaut, was fast schon mittelständisch ist. Und wenn ich jetzt nochmal zurückkommen würde auf das Thema China und Deutschland. Ne, du hast ja früher auch als leitende Person in Kliniken in Deutschland gearbeitet und jetzt in China als Unternehmerin, als KMU-Unternehmerin. Wie würdest du das beschreiben? Das selbe Geschäft oder derselbe Beruf in China und in Deutschland. Was ist einfacher, was ist schwieriger für die deutschen Unternehmer in der Branche?
Ich glaube, dass ein deutscher Unternehmer sich tatsächlich, ich sage jetzt mal, ich begebe mich mal auf Glatteis, in der chinesischen Mentalität nicht so auskennt. Zumindest nicht am Anfang. Also ich sage jetzt mal, das Thema Vertrauen in die chinesische Umgebung, in das chinesische Volk, in das System, was es hier gibt, ist ja nicht einfach. Es ist ja ein bisschen belastet. Und dann ist die Mentalität sehr, sehr anders. Also die chinesische Mentalität ist der deutschen an manchen Stellen nahe, aber an anderen Stellen wieder sehr fern. Ich glaube, dass es für einen echten deutschen Unternehmer, der in Deutschland schon aktiv war, der China noch nicht kennengelernt hat, sondern nur hierher kommt, um ein Unternehmen zu machen und zum Erfolg zu bringen, wenn der sich nicht mit der Kultur auseinandersetzt und mit diesen Menschen hier und wenn der kein Vertrauen aufbaut, dann läuft er gegen eine Wand. Das würde ich mir schon vorstellen. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass er das 1:1 umsetzen kann, was er aus Deutschland mitbringt.
Hast du selber das Gefühl, dass du so langsam weißt, wie die Chinesen so ticken?
Also die Chinesen gibt es ja erstmal gar nicht, haben wir vorhin schon
genau,
gesagt. Das ist
haben
einfach,
wir schon geklärt.
Es ist einfach bei 1,3 Milliarden, weiß doch auch keiner, wie viele es sind. Das kann man, glaube ich, nicht so sagen. Aber ich glaube, dass ich dadurch, dass ich die Sprache ganz gut beherrsche und auch ins Gesicht schaue oder wie der Chinese sagt, auch ins Herz schaue, das machen die ja bei mir auch, dass ich dann doch ein gutes Gefühl dafür entwickeln kann, wem ich gegenüberstehe und so ein bisschen verstehe, wie zumindest der mir gegenübersteht, tickt, ne, was das für eine Nummer ist. Nun geht es mir so, dass ich gerne mit Chinesen zusammen bin. Also ich weiß nicht, ob das die alte Freundin von damals, die sagte damals, es gibt Menschen, die sind, das weißt du sofort, ob du in China bleiben kannst oder nicht. Das weißt du spätestens nach 3 Tagen. Wenn du das nach 3 Tagen nicht weißt, dann gehst du wieder. Ja, das ist schon eine Gefühlssache, ob man offen ist für diese Mentalität und auch selber bereit ist, ein Stück aus seiner herauszutreten und da vermitteln zu sein. Das können vielleicht nicht alle. Auf jeden Fall muss sich jeder, der hier ein Unternehmen gründet und einfach aus Deutschland kommt, ich habe Erfolg in Deutschland, jetzt gehe ich einfach nach China und erweitere mein Unternehmen, der muss sich darauf gefasst machen, dass er was ganz Neues erlebt. Also das hat er noch nicht erlebt. Das ist wirklich anders, sehr viel anders.
Und dann hast du ja dein Geschäft noch erweitert aus China heraus und auch in Deutschland. Kannst du davon noch ein bisschen erzählen?
Ja, also in Corona-Zeiten war es ja nun wirklich angebracht, dass die Patienten nicht mehr zur Praxis kommen, sondern ich habe dann angefangen, meine Patienten täglich anzurufen und zu fragen, und besonders die alten Damen, die im Pflegeheim sind und so oder im betreuten Wohnen. Den habe ich dann beigebracht, dass ich sie täglich anrufe und sie frage, was sie brauchen, wie es ihnen geht und so weiter und so fort. Es ist einfach dann doch auch ein telemedizinischer Bereich entstanden in der Praxis. Ja. Und da ist wieder gesagt, sie brauchen nicht rüberkommen, ich schicke ihnen das Rezept durch die Apotheke zu. Also das ist praktisch cool. Die Digitalisierung, die in China schon erfolgreich war, die jetzt in Deutschland nachgeholt wurde, sage ich mal, durch diese Corona-Krise, wurde dann jetzt erstmal wahr. Ne? Also jetzt, ich hab oft einem Patienten erklärt, wie er sein Handy bedient und wie er mit mir mit Bild telefonieren kann, zum Beispiel, wenn er mich sehen möchte. Und dass er dazu nicht eine Klinik braucht.
Das heißt, wenn man für die Zuhörer, das heißt, du hast dein Hauptgeschäft in China gegründet und dann dort auch die dort ansässige Firmen, aber auch Privatpersonen bedient, überwiegend aus Deutschland. Und dann hast du jetzt dein Geschäft auch langsam in Deutschland aufgebaut, auch die ganz normale sozusagen deutsche Patienten aufgenommen.
Ja, und auch viele, die aus China zurückkommen und die hier viele Jahre gelebt haben und die dann, also einer sagte dann, also mich, ich war jetzt hier beim Arzt, ich habe da 2 Stunden im Wartezimmer gesessen, es tut mir leid, ich rufe dich jetzt an. Ich mag das nicht mehr. Geht das nicht so? Kannst du mir nicht ein Rezept schreiben? Jetzt ist es ja auch alles erlaubt. Durch die Corona-Krise ist es ja so weit gekommen, dass man viele Dinge auch telefonisch machen kann.
Ja. Geht es mir ähnlich, ne? Man ist schon an einen bestimmten Service gewöhnt, wenn man in China gewöhnt ist. Und dann später wollte man das andere nicht mehr akzeptieren. Ne?
Ja, es ist wie ein Rückschritt, wenn man dann für die Blutdrucktabletten 2 Stunden im Wartezimmer sitzen muss.
Genau. Obwohl man einen Termin hat, ne?
Obwohl man einen Termin hat und obwohl man das dem Arzt ja auch einfach per E-Mail schreiben könnte.
Genau. Das kann ich total gut nachvollziehen. Und jetzt bist du nach wie vor zwischen 2 Standorten. Wie gestaltest du überhaupt dein Geschäftsalltag? Wie sieht das da aus? Wo bist du zu Hause?
Also es geht natürlich nicht ohne, dass andere Ärzte mitarbeiten. Gott sei Dank habe ich da auch genügend Leute, die helfen. Ja. Weil man kann ja nicht überall sein. Aber es gibt auch eine Logistik. Zum Beispiel, wenn heute in einer Arztpraxis in Deutschland ein Rezept geschrieben wird, das wird natürlich dokumentiert und ich sehe das auch alles. Auch mein Vertreter, wenn der das Rezept schreibt, ich sehe, was er schreibt. Das ist natürlich, hat was mit unseren IT-Systemen zu tun, dass man da die Kontrolle behalten muss, was wo geschieht. Ich sage jetzt mal, man kann natürlich nicht in allen Orten gleichzeitig sein, aber heute ist doch elektronisch schon sehr viel möglich. Also ich habe heute eine Patientin betreut, die in einem Krankenhaus hier in Peking operiert wurde. Und ich habe sozusagen den Film gesehen während der Operation, was die Chirurgin gemacht hat, obwohl ich gar nicht dort war. Ich saß sozusagen nur ganz anders.
Da
Es ist schon
entwickelt
viel
sich
möglich.
auch deutlich
Genau.
weiter, ne?
Mein Alltag sieht inzwischen so aus, dass ich mich sehr, sehr auf Leitungstätigkeit, auf Strategie, auf Veränderungen, Neuaufbau, Lizenzen und solche Dinge konzentrieren muss, ist es schon weniger medizinisch geworden. Ich arbeite auch weniger, das habe ich meinem Sohn zu verdanken. Mein Sohn hat auch lange in China gearbeitet mit mir und auch hier studiert. Und er hat auch dafür gesorgt, dass ich weniger arbeite, um sozusagen die Energie, die da noch bleibt, wirklich in das Unternehmen zu stecken. Er hat auch viel Strategie entwickelt und hat dann gesagt, du musst jetzt nicht mehr jeden Tag sozusagen den Praxisalltag gestalten, dafür gibt es einen anderen Arzt, aber du musst dafür sorgen, dass die Qualitätsstandards gehalten werden und das beobachten, wohin geht die Entwicklung, wie entwickelt sich dieser Arzt, den wir eingestellt haben, braucht der Unterstützung.
Ja, total, also viel Respekt, dass du hast wirklich geschafft, als Dienstleistung, wenn ich das so sagen darf, Dienstleistungssegment, wo Ärzte, könnte man ja auch dazu zählen. Eine spannende Frage ist, konntest du in dem Marktsegment chinesische Kunden eindringen, also sowohl B2B-Kunden, also chinesische Unternehmen, als aber auch die chinesische Patienten, also Privatpatienten? Ist es oder ist es für dich quasi wie die deutsche Patienten zu behandeln?
Nein, ich habe durchaus chinesische Patienten. Durchaus.
Das, ja.
Also ich sage jetzt mal so, ich habe jetzt in neuester Zeit eine Zulassung für eine kleine Stadt, ja, so ein medizinisches Versorgungszentrum in einem Stadtbezirk in Peking, der heißt Heilongjiang. Und da ist es wirklich so, dass ich da an der Straße wirklich die Geschäfte und die Leute, die da wohnen, die warten jetzt schon. Heute wurde ich gefragt, wann machst du denn auf? Die warten dann schon, dass sie jetzt reinkommen können und endlich bei mir mal Blutdruck messen und so. Also
Okay.
ich habe da großen Wert drauf gelegt, muss ich sagen, dass ich tatsächlich auch die ganz normale Oma von nebenan möchte ich auch behandeln dürfen und können. Aber ich möchte auch die chinesische Bevölkerung da, die um mich herum, meine Nachbarn und so, die möchte ich auch gerne gewinnen als Kunden oder als Patienten. Und ich glaube, das ist schon manchmal gelungen und jetzt wird es auch noch mal mehr gelingen, weil diese neue Zulassung durch den Stadtbezirk, der erteilt worden ist.
Glaubst du, dass dann quasi ein neues Businessmodell ist, oder ist es da eigentlich eins dasselbe Businessmodell für die internationalen Kunden wie die für die chinesische lokale Kunden?
Das hat mich letzte Woche beschäftigt, dieser Gedanke. Und ich bin eigentlich zu der Antwort gekommen, dass es zwei verschiedene Modelle geben muss, zumindest am Anfang. Wie man das später integriert, das weiß ich noch nicht. Aber ich kann dem chinesischen Patienten sicherlich nicht dasselbe und auf dieselbe Weise anbieten wie dem Deutschen. Das hat was damit zu tun, dass die Erwartungen natürlich so verschieden sind. Ich muss ja nun nicht alle Erwartungen erfüllen, die ein Patient hat, aber ich muss schon schauen, ihn schon da abholen, wo er steht und die Erwartungen erstmal herausfinden, die er hat. Also wenn ich Blutdruck messe, ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel, super einfaches Beispiel, wenn ich Blutdruck messe bei einer Frau, die 60 ist, so wie ich jetzt, und der Blutdruck ist zu hoch, dann erwartet eine deutsche Patientin von mir schon eine Ansprache. Was kann sie tun? Woran kann man, womit kann das zusammenhängen? Ist das gefährlich? Brauche ich Medikamente? Wann wird das kontrolliert? Wie soll ich mich in Zukunft verhalten? Und ich sage jetzt mal, bei einer chinesischen Frau, die bloß mal kommt, Blutdruck zu messen und der ist jetzt zu hoch, da ist das nicht hundertprozentig selbstverständlich, dass sie von mir das alles erwartet. Wenn sie mich fragt, vielleicht fragt sie mich, dann fragt sie mich als erstes, was soll ich essen?
Ja,
Vielleicht.
stimmt. Das
Ja?
ist ein anderer
Ja?
Schwerpunkt, ne?
Ja, was soll ich was anderes essen, sagt sie vielleicht. Aber sie erwartet
Ja.
bestimmt von mir nicht, dass ich ihr erkläre, wie die Blutdruckregulation pathophysiologisch im Körper eines Menschen
Ja,
funktioniert. Eine deutsche Frau
ja.
könnte das schon sehr, sehr, sehr gern erwarten und sagen, wieso kommt es denn überhaupt dazu? Was
Ja,
ist da? Ist da was mit dem
wissenschaftlich,
Herz
genau.
kaputt oder so, ne?
Ja,
Ja. Ist
klar.
mein Herz dann jetzt gut oder nicht gut? So eine Frage würde ich dann erwarten. Ist
Ja,
das gefährlich?
verstehe.
Kriege ich da einen Schlaganfall? Sowas würde vielleicht eine Deutsche fragen. Die Chinesische würde sagen, ja, ach so, zu hoch, ja, habe ich schon gemerkt. Hat mich auch immer so heiß gefühlt. Was, kann ich was essen? Was anderes essen, damit es besser wird? Also sowas würde ich jetzt
Ja,
mal
ja.
erwarten. Oder
Ja,
muss
du
ich
hast
mehr
total
warmes
recht.
Wasser trinken?
Ja,
Ja, das sind verschiedene Erwartungen. Insofern denke ich, letzte Woche hat mich das wirklich beschäftigt, dass es tatsächlich zwei verschiedene Angebote geben muss, wo man schon schauen muss, wo derjenige steht und welche Erwartungen werden müssen oder sollten erfüllt werden.
ich sag mal eine gewagte These, dass mal aus Adler Kliniken auch noch eine Panda Kliniken entstehen kann.
Also Adler heißt ja, in meinem chinesischen Namen steckt der Name Adele drin. Und
Ah,
das ist
deswegen ist es
eine
das.
weise Frau, die im Wald gelebt hat. Eine Kräuterfrau.
Ah, okay,
Wenn man die Legende kennt.
das ist, hat nicht mit Deutschland zu tun,
Nein,
tatsächlich.
der sehr übersetzte Name hat tatsächlich was mit einer chinesischen Legende zu tun. Dass eine Frau, die Kräuter kochen konnte, im Wald gelebt hat. Und hat die Leute
Das ist eine
beraten.
sehr schöne, schönes Bild.
In
Ja,
Deutschland sagt man dazu Hexe.
okay. Das ist schöne, muss ich zugeben. Wie sind die Wettbewerber, die chinesische Kliniken und auch vielleicht zum Beispiel auch Hongkonese oder Singapurianer, die sicherlich auch in dem Gebiet in China tätig sind, sind die etwas anders aufgestellt?
Ich denke ja, also zumindest die von Hongkong und Singapur kommen, die sind schon, ich benutze jetzt mal das Wort sehr kapitalistisch geprägt. Die kommen also mit einem Investment rein und sagen, okay, das wird jetzt hier alles renoviert, neu gebaut, alles neue Geräte, wir machen das super schick. Also es gibt eine Klinik in Peking, da steht zum Beispiel ein Flügel im Foyer, wo ein Pianist spielt. Also völlig,
Oh.
ja. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was hat das jetzt noch mit Medizin zu tun? Und dann erwarten Sie natürlich, dass für diese Umgebungstemperatur, die jetzt erreicht wurde, auch entsprechende Preise aufgerufen werden können und dass man jetzt ausländische Ärzte vielleicht bekommt, die da arbeiten, die man dann entsprechend arbeiten lässt und damit Geld verdient. Also so empfinde ich das. In den chinesischen Kliniken, wie zum Beispiel Youyi Hospital oder PMC und so, geht es natürlich um was ganz anderes. Da geht es wirklich A, um Wissenschaft und Lehre, aber auch um die Grundversorgung der vielen, vielen Menschen, die hier leben. Und da wird sozusagen versucht, die grundsätzlichen Dinge aufzubauen, die ich brauche, um eine ausreichende Qualität von medizinischer Versorgung zu erreichen. Da geht es nicht um Luxus,
Nee,
sondern in erster
stimmt.
Linie ich würde sogar sagen, ja, um medizinische Kenntnisse. Ich habe fast das Gefühl, wenn ich es ausspreche, ist es zu idealistisch, das Bild, das ich male. Aber ich glaube, im Prinzip ist es so gemeint. Und die Spanne, die sich dazwischen aufspannt, ob ich jetzt in eine Privatklinik gehe, wo ich ganz viel Geld dafür bezahle, dass ich überhaupt durch die Tür treten kann. Und dann kommt ein Arzt und der ist war vielleicht mal im Ausland oder ist selber Ausländer. Der behandelt mich für den zehnfachen Preis. Oder ob ich in eine Universitätsklinik gehe und mich für 300 Kwei mit dem Oberarzt unterhalte, der eigentlich aber auch schon Professor in Harvard war. Ne? Da spielt sich doch eine ganze Menge ab, zumindest in Peking.
Ja.
Je nachdem, ob das Konzept dazu dienen soll, Geld zu verdienen oder ob das Konzept dazu dienen soll, die Versorgung der Menschen zu verbessern. Jetzt kann man natürlich fragen, wo ordne ich mich selber ein? Ich habe auch mal gedacht, ich könnte es billiger hinbekommen. Aber natürlich muss auch ich mich an die Marktpreise anpassen, vor allen Dingen deshalb, weil auch meine Ärzte teilweise aus Deutschland kommen und hier als Expat leben oder
Ja.
entsprechende Wohnungen haben müssen oder viele, viele andere Dinge, unsere Dienstreisen viel kosten oder unsere Beschaffung. Ich hoffe, dass es doch so geblieben ist, dass die Verbesserung der Qualität der Versorgung noch Oberhand behalten hat. Zumindest bei mir hoffe ich das. Und ich hoffe, dass die Patienten das auch wissen, dass wir eigentlich alles, was wir aufwenden, dazu versuchen aufzuwenden, ihnen das Leben in China leichter zu machen und eine medizinische Versorgung zu ermöglichen, die sie wahrscheinlich auch in dieser Form in Deutschland gehabt hätten, wenn sie da wären. Also ja. Ich weiß, dass ganz viele Patienten das wissen, mir das auch manchmal sagen, dass sie froh sind, dass es so ein Projekt gibt oder so eine Klinik gibt. Es geht ja zum Beispiel ganz einfach um deutsche Dokumente. Wir haben Kinder, die werden in China geboren. Und jedes Kind in Deutschland hat natürlich, also die Eltern des Kindes haben die Verpflichtung, es zu Gesundheitsuntersuchungen hinzubringen und diese Untersuchungen machen zu lassen, abstempeln zu lassen und sozusagen bestimmte Regeln einzuhalten, die Entwicklung zu beobachten, frühzeitige Diagnosen, Früherkennung möglich zu machen, um frühzeitig Fehlentwicklungen auszuschließen. So. Wenn so ein Kind natürlich in Peking geboren wird, es hat dann kein gelbes Heft, wie man in Deutschland sagt. Ja, es hat vielleicht auch gar keinen WHO-Impfausweis. Es wächst dann hier heran, wird 3 Jahre alt, dann gehen die Eltern zurück nach Wolfsburg oder München und dann wird die Mutter gefragt, wo ist denn das gelbe Heft? Und dann, ja, wo ist das gelbe Heft? Ich hatte gerade heute so eine Mutter hier, die hat ein gelbes Heft, das ist aber nicht richtig ausgefüllt. Alleine schon das ist tatsächlich eine wichtige Aufgabe, so profan das klingen mag. Sicher ist es auch eine tolle Aufgabe, als Arzt Knochenmark zu transplantieren oder als leitender Notarzt im Hubschrauber zu sitzen. Aber die Aufgabe, so eine kleine Familie zu begleiten und wieder sicher und gut nach Deutschland mit zurückzubringen, sodass sie dann das Heft aufmachen und sagen, ich habe alle Untersuchungen machen können in China. Ich habe das alles geschafft. Ich hatte da eine Begleitung. Das finde ich auch eine gute Aufgabe.
Absolut, absolut. Da kommen wir ja schon fast zu der Vorstellung von dir damals, als ich das gesagt habe, die Mission, deutsche medizinische Versorgungsstandards nach China zu bringen, hast du als Wirklichkeit geschafft. Das finde ich total toll. Und das bringt mir eigentlich zu meiner Abschlussfrage in der beruflichen Teil. Was willst du Adler Kliniken in 5 Jahren sehen?
Also ich glaube, dass es inzwischen in den Strukturen, die wir in Adler Kliniken haben, sei das jetzt mein Sohn oder meine Tochter oder auch andere junge Leute, die wir unterstützen schon im Studium. Es gibt nämlich eine Gruppe, die nennt sich die Weißen Adler. Das sind Studenten. Die wir unterstützen, dass sich in dieser Gruppe von jungen Leuten so viel innovative Kraft befindet, dass ich vielleicht in 5 Jahren nur noch als Gast eingeladen bin. Aber ich denke, die werden die neuesten Erleichterungen, die uns die Technik bringt, weiter in die Medizin einbeziehen und in das Konzept mit einbeziehen, das ich hier gegründet habe. Und werden ihre Kreativität einbringen. Und also ich freue mich drauf. Ich glaube aber, dass ich da wirklich nur noch ein fröhlicher Betrachter sein werde. Ich glaube, die übernehmen das, die nehmen das in die Hand.
Ja, das wäre natürlich sehr früh als Unternehmerin.
Tja, was das heißt, es kann, für die meisten ist es auch zu spät, ne? Wenn man 65 ist, ist es auch gut, ne? Wenn man 70 ist, vielleicht auch schon zu spät, ne? Die Flexibilität zu haben, das Neue anzuerkennen. Also ich möchte zum Beispiel innovative Formen der Medizin gerne weiter mittragen. Es gibt Projekte, wo es um die Messung von Magnetfeldern geht, zur Diagnostik. Es gibt Projekte, wo Muskelstimulation eine Rolle spielt, die ganz neu sind. Es gibt natürlich neue Diagnostikmöglichkeiten. Ich habe gerade erzählt von dem Ultraschall-Untersuchungskopf, den man an sein Handy anschließt. Wie weit kann man die Dinge nutzen? Wie kann man die auch vielleicht in der Telemedizin nutzen? Kann man zum Beispiel so einen Ultraschallkopf, so wie diese Wiederbelebungsmaschine, sage ich jetzt mal, um es nicht zu kompliziert werden zu lassen, auf dem Flughafen hängt so ein Ding, wo man, wenn einer einen Herzstillstand hat, kann man das ansetzen und da wird sozusagen der Herzschlag wiederhergestellt. Vielleicht kann man auch
auf Fußballspielplatz.
Auf dem
Das war.
Fußball oder in einem Foyer von einem Hotel kann man vielleicht einen Schrank haben und da hängt dann so eine Ultraschall-Untersuchungskopf drin. Und dann rufst du den Arzt an und sagst, mir tut der Bauch weh. Und dann hältst du das da drauf und sagst, ah, du hast ja einen Gallenstein. Ich weiß nicht, das sind natürlich, das sind Visionen. Aber wir wissen nicht, wohin wir kommen. Ich hoffe, dass es sehr innovativ sein wird und bleiben wird. Das finde ich sehr spannend. Ich möchte den jungen Leuten viel Raum lassen, die unterstützen, dass sie da reingehen können, ihre Fantasien ausführen können, auch wenn das vielleicht mal schief geht. Ja, und ich möchte da eigentlich nur noch als im Hintergrund meine Erfahrung anbringen und zuschauen, wie der Adler seine Flügel ausbreitet.
Sehr schönes Bild. Persönlich wünsche ich natürlich, dass deine China-Station oder deine China-Kliniken quasi dabei helfen können, bei dieser Innovation noch schneller zu sein, weil viele Innovationen doch jetzt in China stattfinden. Und wenn das so der Fall ist, freue ich mich umso mehr. Ich habe zum Schluss noch ein paar ja, entweder oder Frage oder so kurze Antworten sind eigentlich gewünscht über dich persönlich. Du wolltest
Ja.
früher also nicht so lange sozusagen im Beruf ausharren, vielleicht auch Zeit für Reise. Was ist eigentlich dein privates Lieblingsreiseziel in China?
Die
Die
Westberge von
Westberge
Peking.
in Beijing. Guck an.
Ja, es ist traumhaft schön. Ich hatte da mal ein Wochenendhaus.
Ja,
Es ist
schön.
traumhaft schön. Dort morgens aufwachen und die Sonne aufgehen sehen. Und im Hintergrund befindet sich diese unglaublich schöne Stadt. Da würde ich immerhin zurück wollen. Man glaubt das nicht bei einer so großen Stadt, dass es so eine traumhafte Natur gibt, ganz in der Nähe.
Ja, sehr schön. Da hast du mir viel Interesse geweckt. Ich war tatsächlich noch nicht in Westberg von Beijing, obwohl ich so oft auf Reise
Das
Beijing
muss man
besucht
gesehen
habe.
haben. Ich habe mein Foto gemacht und ein Freund hat mir gesagt, sieht aus wie
Ja,
Garmisch-Partenkirchen.
ja, ja. Wahnsinn. Das ist doch cool. Dein Lieblingsessen in China, Lieblingsküche?
Ich esse sehr gerne das uigurische
Uigurisch
Lammkeulenfleisch.
Lammkeulenfleisch, ja, das ist auch lecker.
So eine Lammkeule, die so mit diesen
Grill,
Gewürzen und dann
ne?
auf dem
Okay.
Grill nochmal heiß gemacht
Ja, da
wird.
gibt es
Ja,
wahrscheinlich gut zu kaufen
das
in
ist
Beijing, ne?
großartig.
Da gibt es viele Läden. Aber muss man wahrscheinlich original noch besser haben. Und hast du da ein Buch oder ein
Ach so, ne, und ich muss noch. Nein, nein, nein. Und Hotpot.
Hotpot, ja, klar. Danke für
Hotpot.
das Erinnern. Das passt zu dem Thema. Hast du noch ein Buchempfehlung oder Filmempfehlung für diejenigen, die China-Kultur vielleicht noch nicht so zu Hause sich fühlen?
Also ich habe tatsächlich eine Buchempfehlung und zwar von dem Schriftsteller Frank
Ja.
Sieren. Und das Buch heißt, wenn ich mich recht entsinne, Angst vor China, Fragezeichen. Oder, und es gibt noch eins, das heißt Zukunft China, Fragezeichen. Er macht sehr, sehr saubere und sehr ehrliche Analysen. Und ich glaube, das muss man gelesen haben.
Ja, besten Dank. Also ich bedanke mich für deine Zeit. Es bleibt mir nichts anderes über, als nochmal zu fragen, wenn du dieses Gespräch geführt hast, glaubst du, dass du noch jemand anderen kennst, der vielleicht auch Interesse hat an so ein Gespräch mit mir?
Ich denke schon, dass es da einige Leute gibt noch.
In dem Fall freue ich mich natürlich für eine Empfehlung, wenn du da jemand hast.
Ja.
Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ist es ja jetzt schon etwas später. Genieß nochmal deine Abendruhe und viele Grüße nach Beijing.
Ja, und viele Grüße nach Hannover.
Tschüss, bis nächstes Mal.
Dankeschön. Alles klar, danke,
Tschüss.
tschüss.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinarserie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und zaijian.